Okay, im Vortrag jetzt wird uns Martin Schütte von der Uni Potsdam etwas über das Thema Logging erzählen, und zwar über die Neuerungen im Syslog-Bereich.
So, hallo zusammen, ich bin Martin Schütte, ich erzähle über Syslog nach RFC, und zwar nach RFC im Sinne von Internetstandards, die es jetzt für Syslog neu gibt. Von der Gliederung werde ich erstmal kurz vorstellen, was so Syslog soll und kann und tut. Dann, warum das Ganze jetzt ein Internetstandard wurde, wie das im neuen Standard so aussieht hinsichtlich des Protokolls und der Programmierschnittstelle, welche Möglichkeiten ich im Netzwerk habe, wie ich das Ganze noch signieren kann und dann auch Anmerkungen zur Praxis. Zum Hintergrund, diese RFCs, die das neu spezifizieren, wurden gerade diese Woche veröffentlicht, sind also ziemlich neu. Es gibt gerade die ersten Implementierungen. Und ich habe das Ganze selbst im letzten Sommer als Google Summer of Code Projekt für NetBSD implementiert, wo es jetzt im CVS ist. So, BSD Syslog, nur als kurze Einleitung. Ich hoffe, alle können grob was damit anfangen. Das ist ein Mechanismus, der geschrieben wurde, damit diverse Anwendungen und Daemons und Kernel-Dienste Nachrichten absetzen können, um den Administrator eines Systems oder auch die Benutzer über verschiedene Sachen zu informieren. Wenn Festplatten voll sind, irgendwelche Angriffe laufen, wie die Systemlast so aussieht, alles, was man vielleicht so haben möchte, wird da erstmal groß gesammelt. Das Ganze ist relativ alt, von 1983, und es wurde nach dem damaligen Stand der Technik implementiert. Das heißt, Sicherheit war nicht so ein Thema, Ressourcen dafür umso mehr. Und deswegen wird überall so ein Best-Effort-Ansatz gefahren. Das heißt, ich nehme nur UDP und Datagramme und schicke die Nachricht los. Und wenn sie ankommt, ist schön. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das Ganze, ja, es war deswegen auch sehr erfolgreich, weil es so einfach war. Aber im Laufe der Zeit geben sich dann doch so ein paar Probleme, weil man vielleicht auch zuverlässigere Sachen haben möchte. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass es der de facto Standard für Logdaten unter Unix ist und alle verbreiteten Systeme folgen diesem Syslog-Standard. Das einzige große System, was es nicht kann, ist eigentlich Windows, das sein eigenes Event-Log hat. Alle anderen können loggen entweder selbst mit Syslog oder können zumindest dorthin loggen als Option. Bestandteile des Ganzen sind eigentlich vier an der Zahl, nämlich einen die Programmierschnittstelle, die API. Dann das Nachrichtenformat, in dem da gelockt wird, dann ein Daemon, der das Ganze erledigt, und dann irgendwie das Protokoll, um zwischen Anwendungen und Daemon auch zu kommunizieren. Die kann man eigentlich alle trennen, aber die gehören im normalen Betriebssystem natürlich irgendwie zusammen und sind aufeinander abgestimmt. Die API kennt man vielleicht, falls man selbst programmiert hat, sonst ist es auch relativ unerheblich. Jedenfalls gibt es einen Aufruf, Syslog. Dem sagt man eine Priorität, wie wichtig die Nachricht ist, und dann kommt da einfach die Nachricht rein. Wie bei printf, ganz einfach, kann überall im Programm irgendwo stehen und es funktioniert. Das Nachrichtenformat kennt man wahrscheinlich aus den Logdaten. Es beginnt mit einer Priorität, da wird dann immer gesagt, wie wichtig die Nachricht ist, aus welchem Teilsystem die Nachricht kommt. Es gibt einen Zeitstempel und einen Hostnamen. Dann gibt es noch den Programmnamen und falls verfügbar einen Prozess-ID. Und dann gibt es irgendwelche Textnachrichten, Content, wo gar nicht genau gesagt ist, was da drin steht. Es gibt halt nur so ein paar Konventionen. Es sollte ASCII sein und es sollte nicht zu lang sein, weil ja irgendein alter Daemon oder Server dann so viele Zeichen nicht verstehen könnte. Der Daemon, der das Ganze einsammelt, ist dann ja klassischerweise der Syslog-D für Syslog-Daemon. Der liest dann die ganzen Nachrichten, der filtert die nach der Wichtigkeit und kann die dann irgendwohin ausgeben. Und dann gibt es im Laufe der Zeit auch Weiterentwicklungen, die dann diverse Filter und zusätzliche Ausgabeparameter haben. Und wenn man dann auf einem größeren System ist, hat man irgendwie ganz viele einzelne Anwendungen und irgendwo vielleicht auch einen Kernel. Und die schreiben dann alle lustig Nachrichten. Erst eine Pipe. Und dann an einen Daemon, der die einsammelt und irgendwohin weiterschreibt. Dieser Transport zwischen den Anwendungen und dem Daemon ist dann auch so einfach wie möglich irgendwie. Es wird nämlich ein lokaler Socket benutzt. Die Anwendungen schreiben dann lokal Datagramme darin. Wenn man das Ganze im Netzwerk macht, macht man das Ganze per UDP, was ähnlich einfach ist. Kann man noch einen zweiten haben. Und schickt da die Nachrichten hin. Und im Kernel funktioniert es ähnlich, da ist es dann ein Speicherbereich und da wird dann ebenfalls alles ausgelesen. So viel zum klassischen BSD-Syslog. Das Ganze, wie schon erwähnt, Hauptproblem ist dieser Datagrammstil, das UDP. Es wird einfach rausgeschickt, wenn es nicht ankommt, Pech gehabt. Und bei sicherheitskritischen Anwendungen oder auch einfach nur einen Server, auf dem man mehrere Terminal-Shells hat für verschiedene Leute, die man vielleicht nicht ganz so gut kennt, da möchte man doch wenigstens sehen, was sie tun, dass wichtige Nachrichten ankommen. Dementsprechend ist auch irgendwie bei der IETF der Fokus auf Security. Das Ganze geht um Sicherheitsfeatures von Netzwerk, Ereignislogging. Wie kann ich das zuverlässig und sicher machen? Diese Working Group gibt es seit 2001. Die war ziemlich lange tätig oder ist es auch immer noch. Hat ziemlich lange Diskussionen hinter sich. Aber das große, wichtige Ergebnis, das jetzt fertig ist, sind die RFCs 5424 bis 26, wo dieses neue Protokoll mit einem TLS-Transport und dem alten UDP-Transport spezifiziert ist. Und ja, wie gesagt, das mit den digitalen Unterschriften ist noch in Arbeit, kommt auch noch. Die werde ich jetzt speziell behandeln. Wie sieht es aus mit dem Protokoll? Man hat sich überlegt, ja, was brauchen wir denn? Was fehlt uns im Alten? Oder auch, was war schön am Alten? Schön am Alten war, dass es einfach nur Text war. Sowohl gut für Maschinen und Skripte und auch Menschen lesbar. Was fehlt uns? Uns fehlt der Zeitstempel. Der ist sehr mangelhaft. Da fehlt insbesondere eine Jahreszahl und eine Zeitzone. Das wurde verändert. Da sind jetzt ISO-Zeitstempel drin. Man hat auch eine höhere Auflösung unterhalb vom Sekundenbereich. Man hat nicht nur Hostnamen, sondern voll qualifizierte Domainnamen. Also nicht irgendwie Frodo, sondern frodo.uni.chemnitz.de, wo auch immer. Man hat dann Message-IDs eingefügt. Das kennen die Leute, die mit dem Windows Event Log zu tun haben. Unter Windows ist nämlich der eigentliche Text einer Nachricht nicht so aussagekräftig. Das Einzige, was für das System wichtig ist, ist diese Event-ID, die da versucht wird, eindeutig gehalten zu werden. Die kann man jetzt mit dem neuen Protokoll auch benutzen. Sehr nett sind strukturierte Daten, wo jeder Anwender, jede Anwendung sich ein eigenes Datenformat quasi definieren kann. Das wird jetzt im Beispiel vielleicht auch klarer, so auch als Text, wenn es nicht gilt. Das schreibt die Anwendung. Da kann irgendwas drinstehen, irgendein Wort, irgendeine Zahl. Du hast ein klares Feld und du kannst den Plaintext zum Beispiel übersetzen für Deutsch, Englisch, Französisch. Das ist einfach ein zusätzliches Datenfeld, das du nutzen kannst und eindeutig vergeben kannst. Wenn du es nicht nutzt, ist auch nicht schlimm. Ja, wo ich gerade schon bei Übersetzungen war, man hat auch vorgesehen, dass der Text nicht nur ASCII sein muss, sondern auch irgendwelche Sonderzeichen enthalten darf, sprich er darf in UTF-8 kodiert sein. Und weil es per Standard vorgeschrieben ist, sollte es dann natürlich auch jeder Daemon verstehen können. Das heißt, verstehen, also korrekt behandeln und in eine Datei schreiben. Und als Beispiel sieht es so aus, als eine Zeile. Es beginnt, wie gehabt, mit der Priority. Die ist so elementar, die wurde auch gar nicht groß geändert. Allerdings gibt es dann ein Versionsfeld, falls sich noch mehr ändert. Dann kommt der Zeitstempel und der volle Hostname. Da sind vielleicht so die größten Änderungen, da sieht man gleich mit vollem Datum und Bruchteilen von Sekunden und potenziell noch einer Zeitzone. Das heißt, selbst wenn man über mehrere Kontinente verschiedene Server verteilt hat und von denen die Logdaten einsammelt, sollte da eindeutig eine Uhrzeit drin stehen. Dann hat man den Anwendungsnamen, Prozess-ID, wie gehabt. Prozess-ID ist hier nicht angegeben, das ist dann einfach nur ein leeres Feld. Message-ID, ja, völlig beliebig. Es ist nur halt vorgesehen, da ein Feld für zu haben, dass man genau weiß, da steht sie. Und wenn da keine ist, dann gibt es keine. Strukturierte Daten, ja, die sehen jetzt so aus. Da hat man ein extra Feld, das sind echt in Klammern eingeschlossen. Und dort schreibt man dann immer so Schlüsselwort gleich Wertpaare hin. Welche Schlüsselworte es gibt, bestimmt man quasi selbst über eine Art Namensraum. Der Namensraum bildet sich hier, der ist wiederum abgeleitet aus was anderem, nämlich so einer Enterprise Number, wie sie zum Beispiel für SNMP verwendet wird. Das ist einfach ein sehr platzsparender Mechanismus, um allen Firmen oder so die Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Namensräume zu definieren, weil, wenn man es so sieht von der Länge, ein URL wäre zu lang. Aber jede Firma, also alles, was irgendwie im amerikanischen Enterprise ist, kann so eine Nummer bekommen und kann sich dann über irgendeinen Text, Ad, Nummer, eigene Namensräume definieren, wo dann irgendwas drinsteht. Also um es praktisch zu machen, zum Beispiel eine Firewall kann da definieren, irgendwie Ursprungsport, Zielport, Ursprungs-IP, Ziel-IP. Dann hat man ganz klar die Felder, oder ein Apache-Log kann ganz klar sagen, die URL ist diese und der Referrer war diese und der User-Agent etc. Man kann also die Felder nicht nur irgendwie der Reihenfolge nach aufschreiben, sondern auch ganz klar sagen, was das ist. Und das erleichtert natürlich am Ende für andere Programme die Auswertung. Wenn ich solche Sachen parse, dann kann auch ruhig mal ein Feld fehlen. Dadurch, dass so ein Label davor steht, weiß ich trotzdem genau, was da drin steht. Und dann der Text. Der kann natürlich weiterhin ASCII sein und der kann aber auch, wie in diesem Beispiel, irgendwie UTF-8 sein. Und das wird dann gekennzeichnet, indem ich so einen Byte-Order-Marker vorsetze. Das ist einfach ein nicht druckbares UTF-8-Zeichen als Kennzeichen. Da kommt jetzt mehr. Oh, Entschuldigung. Soll ich es einfach wiederholen? Also gefragt war, wofür der Byte-Order-Marker. Und das ist...
Ja, meine Frage ist, wozu das Byte-Order-Mark? Wird er für UTF-8 nicht benötigt, nachdem es da kein endendes Problem gibt? Und UTF-8 ist ja auch ein echtes Superset von ASCII. Also, wozu?
Die Diskussion kenne ich im Einzelnen nicht. Ich denke, es ist einfach nur ein zusätzliche Sicherheit, damit selbst wenn dein Syslog-Daemon UTF-8 nicht selbst irgendwie interpretieren kann oder so, immer noch weiß, da kommt jetzt UTF-8 und das mal lieber nicht verändern, nicht anders behandeln, sondern einfach weiterleiten. Ja, falls ich jetzt so ein Protokoll habe, dann liegt es nahe, dass man auch die API ein wenig verändern muss, um die neuen Felder einfach zu füllen. Und die einfachsten Änderungen sind die, die der Programmierer gar nicht mitkriegen soll. Das heißt, solange ich meinen alten Syslog-Aufruf habe, muss ich den erstmal nicht ändern. Aber ich kann trotzdem in meiner C-Standardbibliothek den ISO-Zeitstempel da reinschreiben, der mehr Informationen enthält. Ich kann den vollen Host- und Domain-Namen da reinschreiben. Und dann lasse ich die neuen Felder einfach leer. Das ist dann die kompatible Option. Alle Programme laufen ganz normal weiter, aber ich kann trotzdem irgendwie von der Anwendung zum Daemon das neue Protokoll benutzen. Und vom Daemon natürlich auch weiter im Netzwerk. Schwierig wird es dann natürlich, falls ich die neuen Felder benutzen möchte. Und da fangen dann die Probleme an, da müsste man sich noch auf eine API einigen. Da ich das in NetBSD implementiert habe, habe ich erstmal die minimalen Änderungen genommen und einen Call syslog t eingeführt für Protokoll. Und der macht im Prinzip nichts anderes als einen syslog mit weiteren Parametern, wo ich dann halt nicht nur die Priorität und die Nachricht übergebe, sondern Priorität, Nachrichten-ID, die strukturierte Daten und dann die Nachricht. Solange ich die Felder nicht benutze, ist es identisch. Also wenn ich hier 0 als ID und Daten angebe, ist es dasselbe, als würde ich den alten Syslog-Call benutzen, den alten Bibliotheksaufruf benutzen. Und falls ich sie angebe, kann ich da Daten reinpacken. Das ist jetzt ja, wäre mal auszuprobieren, ob das reicht, ob das gut ist, ob das allen gefällt und ob das dann in anderen Bibliotheken übernommen wird. So, dann kommt der Transport. Wenn ich jetzt das neue Format schreibe, etc., dann kommt der Transport von einem Host zum anderen. Praktisch Beispiel, wenn ich im Netzwerk mit mehreren Rechnern die Daten zusammensammle, von 5 Servern auf einen NOC-Server. UDP kann ich immer noch benutzen, da ändert sich gar nicht so viel, da packe ich dann einfach eine Nachricht in ein UDP-Paket, wie gehabt. Interessant wird dann der TLS-Transport. Da habe ich dann nämlich wirklich Punkt zu Punkt zwischen zwei Rechnern. Einmal werden die Daten verschlüsselt, dann habe ich eine Integrität, sie werden unterwegs nicht irgendwie verändert. Und dann habe ich vor allem Authentifizierung, das heißt, ich kann sagen, ich habe meinen NOC-Server und auf den dürfen auch nur meine Server schreiben, sodass ich dann nicht irgendwie per Internet die Festplatte vollgeschrieben bekomme. Und im Umkehrschluss oder auf der anderen Seite kann ich auch meinem Client sagen, das ist dein NOC-Server und authentifiziere den und schicke die Daten nicht an irgendwen. Das sind so die Probleme, die ich mit UDP kann ich das einfach nicht sicherstellen. Mit TLS geht es, da kann ich allen meinen Servern Zertifikate geben und dann weiß ich, dass sie auch nur untereinander kommunizieren. Kleine Eigenheit ist, dass es eine andere Portnummer gibt, weil der Syslog Port 514 einer der wenigen war, die für UDP und TCP unterschiedlich vergeben wurden. Da musste man dann ausweichen. Ja, Authentifizierung ist dann im einfachsten Fall mit Certificate Authority, falls man die im Hause hat. Das erleichtert das alles. Ansonsten muss man entweder selbst die Zertifikate verteilen oder die Subjects oder die Fingerprints der Zertifikate. Einfach damit die Rechner wissen, mit wem sie da reden. Format geht jetzt in die technischen Details. Also in den Stream packt man das so, dass man erst die Nachrichtenlänge schickt und dann ein Leerzeichen und dann die eigentliche Nachricht. Dadurch ist das alles schön hintereinander. Hat das Problem, falls mal der Empfänger irgendwie aus dem Takt kommt, fehlt ihm die nächste Nachrichtenlänge und er muss die Verbindung einfach beenden, weil er keine Möglichkeit hat, wieder den Anfang der nächsten Nachricht sicher zu erkennen. Und die Nachrichtenlängen werden natürlich deutlich länger, dadurch, dass man nicht auf einzelne UDP-Pakete angewiesen ist. Natürlich immer noch Frage des Daemons, wie der implementiert ist, aber es ist vorgesehen, dass doch alle mindestens 2 Kilobyte Nachrichten auch empfangen können müssen. Wie schon angesprochen, die Authentifizierung ist irgendwie auch ein großes Problem, wenn man das dann administrieren möchte. Wer die syslog.conf kennt, das war irgendwie eine der wenigen Konfigurationsdateien, die angenehm kurz und knapp und bündig waren. Aber dadurch, dass man jetzt die ganzen TLS-Einstellungen reinpackt, wird es natürlich unübersichtlicher. Dies ist schon ein relativ kleines Beispiel, da gebe ich halt eben mein CA-Zertifikat und mein Host-Zertifikat an. Kann auch sagen, dass er es generieren soll, dass er als Server agieren soll, auf welchen IP und Port er sich da binden soll, falls ich da nicht irgendwie Standardeinstellungen benutzen möchte natürlich. Welche Clients er erlaubt, zu sich zu loggen. Und wenn ich auf einen anderen Server loggen will, dann reicht oft auch nicht der Servername, sondern habe ich einmal den Server hier als IP gegeben mit Port und hier noch als Fingerprint. Falls ich zum Beispiel annehme, dass der Log-Server nicht von meiner CA erfasst wurde, sondern ich den da per Fingerprint authentifiziere, sieht es so aus. Ist nicht wirklich schön, da wäre dann zu überlegen, ob sich der Umstieg auf ein komplizierteres Format lohnt, wer irgendwie Syslog-NG kennt. Das ist am Anfang erschlägt es erstmal ein, weil es viele Klammern, viele Optionen hat. Andererseits, dadurch, dass es so aufgebaut ist, kann man da viel mehr Informationen noch elegant reinschreiben, während man ja hier sieht, dass es irgendwie deutlich überladen. Ja, den Königsweg gibt es da wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt einfach nur Status Quo, wie es im Current NetBSD aussieht. Vielleicht findet ja jemand ein tolles neues Konfigurationsformat. Ja, weiter wollte ich in die technischen Details von TLS dann auch gar nicht einsteigen, sondern gehe dann gleich weiter zum nächsten Feature, nämlich den digitalen Unterschriften. Und das ist jetzt noch ein Internetdraft, der wird noch diskutiert, aber man sieht schon, wo es hingeht und was es so tun soll. Und die erste Implementierung gibt es jetzt auch, wie gesagt. Und da wird nämlich gesagt, ich signiere meine Syslog-Nachrichten digital und dann kann ich die wirklich auch nach längerer Zeit oder auf anderen Systemen einfach diese Unterschriften überprüfen und weiß, dass sie vollständig sind, dass da niemand dran manipuliert hat, dass vielleicht auch aus dem Plattenarchiv niemand einfach Daten gelöscht hat, dass sie in einer korrekten Reihenfolge sind. Benutzt wird dann DSA als Signaturstandard. Ja, Hash-Funktion, halt der aktuelle Stand der Technik mit SHA 1 oder 256. Und es verbindet, will so ein bisschen zwei Welten verbinden. Ich kann sowohl OpenPGP als auch X509-Zertifikate benutzen. Wobei, obwohl in Verbindung mit TLS natürlich sich X509-Zertifikate anbieten, da kann ich gleich das Hosted-Zertifikat auch zum Signieren benutzen. Entschuldigung.
Dass die Nachricht signiert wird vom Wirt oder von der Anwendung? Weil dann wäre es ja auch interessant, dass ich die verschiedenen Anwendungen verschiedene Zertifikate geben kann.
Ja, im Standard ist es extra offen gehalten. Es wird immer nur von Originator, also irgendwie erzeugendes Programm gesprochen. Das könnte man sich jetzt überlegen, wo man es implementiert. Man könnte es durchaus als Filter, als Pipe oder so machen. Es kann auch die Anwendung machen. Es sollte funktionieren, wenn jede Anwendung selbst ihre signierten Syslog-Nachrichten rausschickt. Ich habe es jetzt im Syslog-Daemon implementiert. Andererseits kann es durchaus mehrstufig sein. Ich kann durchaus, wenn ich hier schon irgendwie auf erster Ebene signiere, dann sieht es so aus, dass die Pakete in den Nachrichtenstrom reingefügt werden. Dann kann ich hier irgendwie nochmal signieren. Und irgendwie ganz unten am Zielrechner muss ich die einfach nur in der richtigen Reihenfolge wieder überprüfen. Dann kann ich über beliebig viele Ebenen sicherstellen, dass es unverändert war. Ja, von der Konstruktion des Ganzen hat es ein paar Grundbausteine, auf denen das irgendwie aufbaut. Einer ist der Signature Group, wo einfach erkannt wird, wenn ich einen großen Log-Server habe, dann habe ich nicht nur einen Nachrichtenstrom, sondern vielleicht ganz verschiedene. Da logge ich irgendwie meinen Mail-Server-Log auf einen Rechner und meinen SSH-Log auf den anderen. Und da möchte ich das auch in den Signaturen irgendwie trennen. Das heißt, ich kann mehrere Datenströme unabhängig voneinander signieren. Dann wird gesagt, ich schicke meinen öffentlichen Schlüssel einfach immer voraus. Ich gehe nicht davon aus, dass der irgendwie vorher verteilt werden muss, sondern ich stelle den einfach mal im Datenstrom voran, so dass der Empfänger erst den Schlüssel empfängt und dann mit diesem Schlüssel auch die Signaturen überprüfen kann, um es kompakt zu halten. Dann bilde ich quasi die Folge von Nachrichten ab in eine Folge von Hashwerten und dann signiere ich diese Hashwerte und füge die Nachrichten in den Strom ein. Es sieht dann so aus, wenn ich hier irgendwie Nachrichten habe. 1, 2, 3, 4. Dann bilde ich hier irgendwie die Hash-Werte von 1 und 2, 3, 4 und signiere das. Und das schicke ich dann einfach als Syslog-Nachricht mit an meinen Empfänger oder schreibe es in die Datei. Praktisch sieht es dann so aus, dass ich den öffentlichen Schlüssel in einem extra Paket vorhersende. Hier sieht man am Format schon halt, das ist eine ganz normale Syslog-Nachricht im Prinzip und das benutzt diese strukturierten Daten für ein Signierungszertifikat. Da steht dann diese Signature Group drin, für den Fall, dass ich mehrere habe oder dass ich zwischendurch reboote und den Schlüssel ändere. Dann kann ich das fragmentieren, weil Schlüssel natürlich auch ein bisschen länger werden können. Wenn ich dann mehrere dieser Nachrichten brauche, um einen Schlüssel vollständig zu übertragen, das sind jetzt alles Details. Und dann übertrage ich halt die Art des Schlüssels, ob PGP oder X509 und dann den Schlüssel. Und dann signiere ich schon mit diesem Schlüssel diesen Block auch, damit, falls ich irgendwo irgendwann mal auf der anderen Seite an dem Punkt bin, das ist der richtige Schlüssel, dann kann ich auch das Paket selbst überprüfen. Falls ich jetzt irgendwie einen Host habe, der verschiedene Nachrichten schreibt, dann berechnet er erstmal die Hash-Werte von diesen Nachrichten und so weiter. Dann habe ich irgendwann ganz viele. Erst die Nachrichten, dann die Hash-Werte, die werden gesammelt. Und wenn die voll sind, dann schicke ich die in einer extra Nachricht in diesen Signaturstrom rein. Da habe ich im Prinzip die Signaturgruppe wie vorher, das muss ich ja zuordnen. Dann habe ich hier noch Counter, damit ich weiß, wo in meinem Strom bin ich. Dann schicke ich diese Hashes. Und dann habe ich nämlich am Ende die Signatur. Die Signatur checkt die Hashes und über die Hashes bin ich wieder bei den ursprünglichen Nachrichten. Wenn ich das dann verifizieren will, irgendwo ist das jetzt hier übers Netz gewandert oder es wurde archiviert oder wie auch immer. Und dann kann hier durchaus, das ist überhaupt sichtbar hier, falls hier mal eine Nachricht verloren geht oder hier kommt irgendwie 324 an als Reihenfolge, dann habe ich hier die Hashes. Und dann gehe ich auf der Empfängerseite nämlich los und teile erstmal das Log auf. Einmal in die Nachrichten, dann in die Signaturnachrichten. Dann berechne ich für alle Nachrichten die Hash-Werte. Das heißt, ich bekomme hier auch raus Hash von 3, 2 und von 4. Dann suche ich mir meine Schlüssel zusammen, die ich vorher rausgeschickt habe und verifiziere erstmal, sind meine Schlüssel korrekt. Das ist jetzt Punkt 4. Dann prüfe ich, sind denn die Hashes, die ich da empfangen habe, korrekt? Und wenn ich sagen kann, ja, hier, diese Hashes, die sind korrekt, dann kann ich mir zu jedem Hash hier die richtige Nachricht suchen. Und dann würde ich in diesem Beispiel, wenn ich 324 empfangen habe, irgendwie schon merken, ja, zu Hash 1 habe ich keine Nachricht, die fehlt mir. Zu 2, die ist irgendwann später, die kann ich dann da einsortieren. Dann habe ich Nachricht 2, Nachricht 3, Nachricht 4 und habe beim Empfänger eine verifizierte Reihenfolge der Nachrichten. Das Ganze existiert zurzeit als Perl-Skript, so als Proof of Concept, dass es auch geht. Und da habe ich hier mal Beispieldaten, wo dann Nachricht irgendwie 10, 11, 12 fehlt, 13, 14, 15. Die werden jetzt, hier am Ende ist die laufende Nummer der Nachricht, nach der die dann sortiert werden vom Programm. Und dann sieht man hier am Ende auch irgendwie eine Nachricht ohne Signatur wurde gefunden. Und da wurde die Nachricht 12 modifiziert. Das heißt, einerseits fehlt sie in der Reihenfolge der verifizierten Nachrichten. Andererseits merke ich auch, falls dann natürlich keine Kollision oder so auftritt, da sind Nachrichten, die irgendwie überflüssig sind, also zu denen ich keine Signatur habe. Was ja auch nicht passieren sollte. Ja, das ist jetzt in der Kürze das Logsign. Verbunden damit sind, will ich jetzt gar nicht verschweigen, natürlich die Probleme, die Schlüssel nur in den Nachrichtenstrom zu schicken, bringt natürlich nicht so viel, gerade nicht, wenn ich sie on the fly generiere. Da kommt man dann wieder zurück zur CA. Falls ich meinen Schlüssel von einer CA signiert habe, kann ich den ja ruhig in den Nachrichtenstrom einbetten. Und er ist trotzdem signiert und nicht so leicht zu fälschen. Andernfalls, falls ich den irgendwie on the fly generiere, dann sollte ich den irgendwie an mehreren Ordnern sichern, sodass ich beim Überprüfen auch irgendwie abgleichen kann, ob das der richtige ist. Falls der wirklich nur von meinem Programm kommt und sonst niemand den hat, hindert mich natürlich nichts daran, irgendwie so einen ganzen Nachrichtenblock einfach auszutauschen durch einen anderen völlig on the fly generierten Schlüssel. Die Situation sollte man irgendwie vermeiden, sonst bringt das Ganze nichts. Aber falls man eine CA hat oder im PGP-Bereich entsprechend seine Schlüssel signiert hat, dann kann man natürlich auch über die Signatur ganz klar sicherstellen, ja, das ist mit dem öffentlichen Schlüssel signiert, der liegt auf dem Server, also lief auch die Nachricht über diesen Server. Und wie gesagt, es hilft halt nicht nur im Netzwerk, falls ich da irgendwie Paketverlust oder so habe, sondern auch im Archiv. Falls ich wirklich mal in die Situation gerate, von vor 2 Jahren irgendwie SSH-Logins oder so zu überprüfen, dann wäre das eine Möglichkeit, doch ziemlich sicher zu sein, dass das auch Originaldaten sind, die nicht irgendwie manipuliert wurden. Was ja in manchen Anwendungsfällen durchaus wichtig sein kann. Ja, noch ein paar Worte zur Praxis. Es gibt zurzeit 3 Implementierungen des Ganzen, also insbesondere des TLS und des neuen Transports. Und zwar gibt es R-Syslog, was jetzt vor kurzem auch in Fedora der Standard-Syslog-Daemon geworden ist. Dann gibt es Syslog-NG. Das ist jetzt in der Open Source Edition auch relativ neu, dass die Standards da drin sind. Ja, gibt aber schon die ersten Installationen, so dass da auch dass man sieht, dass es funktioniert und auch getestet wird. Und zurzeit, wie gesagt, in NetBSD, wobei das Ganze in Current ist. Also demnächst wird NetBSD 5 erscheinen, da ist es noch nicht drin, sondern wirklich nur, wenn man zurzeit das CVS verfolgt, weil es natürlich ja gerade frisch geschrieben ist und ein wichtiger Dienst und da will man doch ein bisschen testen. Und die NetBSD-Implementierung ist auch meines Wissens zurzeit die einzige, die das Signieren unterstützt. Ja, wenn man jetzt vorhat, wenn man ganz begeistert ist und vorhat, auf die Protokolle umzustellen, da geben sich so ein paar Probleme. Zum nächsten Mal der Syslog-Daemon, also die verstehen eigentlich alle beide Formate. Das heißt, hier auf dem lokalen Host hat man noch keine Probleme. Selbst wenn der Kernel im alten Format schreibt oder man Anwendungen statisch gelinkt hat und die im alten Format schreiben, dann sollte der Syslog-Daemon das konvertieren. Das ist nicht das Ding. Problematisch ist es, falls man irgendwie vorhat, dann 2 Syslog-Daemons parallel zu laufen lassen, irgendwie einer mit dem normalen System, wie es immer lief, und dann einer experimentell. Das scheitert dann daran, dass so Sachen wie das Kernel-Lock-Device oder auch der lokale Socket nur von einem Programm ausgelesen werden können. Sonst lesen irgendwie 2 Programme denselben Socket und haben dann unterschiedliche Nachrichten, also das geht irgendwie nicht. Man kann dann anfangen mit Syslog-NG oder so zu sagen, ja, lies aber bitte nur von dem Socket und nicht von dem oder nicht vom Kernel, sondern nur aus dem Netz. Ist nicht wirklich praktikabel. Also falls man irgendwie die Möglichkeit hat, sollte man dann auch ganz umstellen. Ein bisschen aus der Praxis, ich administriere selbst ein kleines Netzwerk. Ich habe es auf Produktivservern auch noch nicht umgestellt, einfach weil doch eine Menge dranhängt. Habe das bisher nur auf Testservern laufen, auf 2 NetBSD und einem FreeBSD-System und ja, kann halt damit dann testen und sehen, dass es läuft. Und wie man dann den letztendlichen die Umstellung eines ganzen Hosts macht, das sollte vielleicht ein bisschen vorbereitet sein. Ja, gerade bei der TLS-Konfiguration ist natürlich eine CA im Hause sehr praktikabel, praktisch. Erspart einem einfach, dass man überall diese Fingerprints herkopieren, hin und her kopieren muss oder die Zertifikatsdateien. Wenn man sagen kann, ja, guck dir an, ob das signiert ist und wenn das signiert ist, dann stimmt es und dann passt der Hostname auch und dann ist das der Rechner. Das Hauptproblem an der ganzen Sache sind dann eigentlich die Analyseprogramme. Also alle Programme, die irgendwie auf das Log zugreifen und versuchen, da Informationen rauszuholen, müssen natürlich dann auch das neue Format verstehen. Das kann anfangen bei irgendwelchen Periodic Daily Skripten, falls sie nicht nur ganze Zeilen ausgeben, sondern bestimmte Sachen suchen. Und ist auf jeden Fall dann ein Problem, wenn man ein extra Analyseprogramm hat, wie LogSurfer oder Swatch, was da Ereignisse raussucht. Da wird man wahrscheinlich am Anfang irgendwie einen Filter einbauen, der das neue in das alte Format überführt, was hier irgendwie geht. Man muss ja nur das Jahr und die Zeitzone wegschneiden. Aber da müsste man dann die meiste Arbeit reinstecken. Was zurzeit alles noch nicht da ist. Dementsprechend gibt es auch so eine kleine To-Do-Liste, falls man die Standards implementieren will. Implementierung testen ist natürlich irgendwie klar. Der Syslog-D ist jetzt 20 Jahre alt und hat so einiges an Tests hinter sich. Die neuen Sachen noch nicht. Die ganze Signatur ist noch nicht als RFC erschienen. Und das hauptsächliche Problem sind dann hier die Sachen mit der Log-Infrastruktur, mit der Auswertung und mit den strukturierten Daten. Das ist so das typische Henne-Ei-Problem, also falls denn viele Anwendungen es benutzen, dann könnte man auch die Analyseprogramme dafür schreiben und falls es denn Analyseprogramme dafür gäbe, würden es auch Sachen benutzen. Bleibt abzuwarten, ob es den Anklang findet, der auch nötig wäre, um es überhaupt zu ändern. Ja, und zu guter Letzt Links für alle, die sich weiter belesen möchten. Zunächst die Statuspage der IETF Working Group, wo alle Standards und RFCs verlinkt sind. Da kann man dann auch so ein bisschen die Historie nachverfolgen, falls man das möchte. Dann die drei Implementierungen, die R-Syslog, Syslog-NG, NetBSD. Und falls man kein NetBSD current laufen lassen will, aber es trotzdem haben will, kann man es aus dem RCVS ziehen. Was zurzeit der einzig gangbare Weg ist, ich versuche gerade, das als PBSD-Port zu machen, dass zumindest die Installation ein bisschen einfacher wird. Ja, Stichwort Port noch einen Nachsatz. Das Ganze basiert auf OpenSSL und LibEvent. Das heißt, es sollte eigentlich auch relativ portabel sein. Mir selbst ist noch nicht gelungen, das Ganze unter Linux zu kompilieren, weil ich nicht die Muße hatte, mir die ganzen Header-Dateien zusammenzusuchen. Wer das ausprobieren möchte, darf sich gerne bei mir melden. Ich wäre da sehr glücklich drüber. Und damit bin ich am Schluss. Fragen? Alle verwirrt oder alle im Bilde?
Hallo. Wir haben uns gerade. Warum das? Hallo? Ist halt weg. Oh, nicht bewegen, einfach nur sprechen. R-Syslog wäre ja die Alternative, die man zum Beispiel unter Debian oder so benutzen kann. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das Signieren halt noch nicht drin. Das heißt, ich kann schon das neue Format benutzen und ich kann auch die, die IDs aus dem SNMP-Bereich verwenden. Bloß damit es revisionssicher wird und Signaturen, also es macht ja nur Sinn, wenn ich es revisionssicher haben will, dafür ist es ja gedacht, dann müsste ich jetzt NetBSD Current, deine Implementation, irgendwie nochmal schnell da rüberpeitschen oder einen kleinen Patch verschreiben, richtig?
Im Prinzip richtig. Okay. Also das ist natürlich gerade in der Entwicklung, der Standard ist noch nicht mal richtig festgeklopft. Ich bin mir sicher, das wird im nächsten Jahr auch irgendwann kommen, auch für R-Syslog und Syslog-NG. Aber wenn du jetzt wirklich heute damit loslegen willst, müsstest du dir ansehen, wie es in der BSD ist.
Und das Signieren, könnte ich das auch über einen Class-3-Leser machen, also dass ich mir eine Signaturkarte oder so da ranklopfe für irgendwelche höheren Anwendungen, dann wo das Signieren nicht stattfinden soll auf der Maschine selber, sondern ich einen gesicherten Bereich habe, einen Klasse-3-Leser oder so, das einmal final mache?
Das wäre natürlich viel zu programmieren.
Ja, also wenn Geld einfach so in Massen vom Himmel fällt oder noch
ja,
die Anwendungsfälle. Ne?
Im Prinzip.
Also man hat ja eine Grundintention, weil man sagt, warum machen wir denn sowas, was es halt verkompliziert, was man normalerweise mit Grep im Syslog rum fuhrwerkt und sucht und macht und tut. Und außer Revisionssicherheit müsste man ja schon was im Auge haben, warum man die Signaturen an sich braucht.
Ja.
Und da hätte ich gern deine Gedanken dazu.
Im Prinzip geht es. Du kannst natürlich auch die Programme weiter aufteilen. Eine Möglichkeit wäre, die ganze Signatur nicht in den Daemon zu packen, sondern wirklich nur als Filter, durch den man durchpipet. Das hätte den Nachteil, dass man auch irgendwie nur einen Strom hat, vermute ich, aber dass man nicht so viel Code hat, der Fehler enthalten kann. Und aus diesem Code könnte man natürlich auch wiederum das eigentliche Signieren auslagern, indem der Code dann halt irgendwie die Nachrichten generiert, mit den Hashes meinetwegen, einem anderen Modul gibt zum Signieren und dann zurückerhält. Da muss ich sagen, die Implementierung des Ganzen im Syslog-Daemon hat auch die Intention, dass ich diese Nachrichtenströme trennen kann. Im Syslog-Daemon habe ich ja meistens die Trennung irgendwie, das ist ein Main-Log, das geht in die Datei und das ist ein Out-Log oder SSH-Log, das geht in eine andere Datei. Das ist eine praktische Stelle, um das zu trennen, dass ich meinen Main-Log unabhängig vom SSH-Log signiere. Falls ich jetzt wirklich auf Sicherheit bedacht bin und möglichst wenig Code damit zu tun haben soll, dann würde ich es auf einen Filter legen und dann lieber alles signieren, aber dann die zusätzliche Sicherheit erhalten. Eine andere Möglichkeit wäre, wer vielleicht die OpenBSD-Implementierung kennt, bei denen besteht der Server aus zwei Teilen, nämlich einen Teil, der nur an dem Socket horcht, der dann Root-Rechte haben braucht, und der das Ganze dann weitergibt an einen anderen Programmteil ohne Root-Rechte, der die nur verteilt auf die Dateien und anderen Rechner. Und an dieser Schnittstelle könnte man natürlich auch gut signieren. Wenn man hier irgendwie den Teil hat, der vom Socket liest, hier den Teil, der ins Netzwerk verteilt, könnte man natürlich hier auch sehr schön ein Signaturmodul einfügen, was dann möglichst klein ist, möglichst verifiziert und sicher. Und das wäre auch dann.
Ungelöst.
Achso, vielleicht sollte ich wiederholen.
Selber.
Also es ergibt sich aus der Eigenschaft, dass diese Signaturnachrichten irgendwie normale, gültige Syslog-Nachrichten sind, ergibt sich, dass ich das kaskadieren kann. Wenn mir hier eine Anwendung schon signierte Nachrichten schickt, dann werden die hier genauso als Syslog-Nachrichten interpretiert wie alles andere auch und einfach mit weitergeleitet, nochmal mit signiert unter Umständen. Und beim Empfänger müsste ich die dann einfach nur in der richtigen Reihenfolge wieder entpacken. Also ich würde dann auf den Hostnamen und den Anwendungsnamen eventuell noch auf die Prozess-ID schauen und die identifizieren ja eindeutig eine Signaturinstanz. Und dann würde ich meinetwegen erst die Signaturen meines Syslog-Daemons überprüfen. Da bleibt dann ein verifizierter Nachrichtenstrom übrig und in dem könnte ich ja vielleicht nochmal rangehen und weitere Signaturinstanzen rausfinden und deren Nachrichten überprüfen. Das geht dann wirklich über Netzwerk und Rechnergrenzen hinweg.
Okay, weitere Fragen? Gut. Dann vielen Dank für den Vortrag. Nachher geht es dann letzten Vortrag weiter.